Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Willkommen bei den viereckigen Augen. Ich bin Dominik, der Coole. Jeder sagt jetzt noch eine Eigenschaft dazu.
Wir lassen das einfach so stehen.
Wir sind auch da.
Hallo. Und Annika, das Mädchen. Okay, wir besprechen...
Eastwatch.
Ostwacht.
Mhm. In der Serie Game of Thrones.
Stimmt, richtig. Wie fängt's an? Nein, es fängt an mit Jamie, der aus dem Fluss kommt. Bronn hat ihn mehrere hundert Meter weit getaucht. Ja. Da fängt schon an, doof zu sein.
Hätte ich nicht ganz fest gesagt, dass er eigentlich tot sein müsste?
Ja. Da warst du fest von überzeugt. Und warst auch innerhalb der Serie davon überzeugt. Nicht nur, weil das realistisch wäre, dass...
Ja, ich meine, sie müssten es halt einfach machen.
Es wäre gut gewesen, wenn sie das gemacht hätten.
Nee, dass er entkommt, finde ich schon ganz gut. Und ist vermutlich auch... wichtig für den Fortverlauf der Serie. Aber was sie viel eleganter hätten machen können, ist, dass sie ihn hätten gefangen nehmen lassen. Denn dann hätte das Gespräch zwischen Tyrion und Jaime genauso stattfinden können. Er hätte seine Schuld begleichen können, weil Jaime ihn ja damals befreit hatte. Er hätte ihn jetzt befreien können und wäre immer noch der Mittler von Cersei gewesen. Hätte ein bisschen eigene Agenda gehabt. Und alles wäre trotzdem genauso passieren können.
Dann hätte Tyrion es sich ja mit Daenerys verscherzt.
Ja, aber er hätte ihr ja darstellen können, das ist der richtige Move einfach. Und dann hätten sie sauer auf ihn sein können, weil sie ist sowieso sauer auf ihn.
Aber es konnte ja hätte nicht das stattfinden können, was stattgefunden hat, dass sie von den gefangenen Lannister-Leuten verlangt, das Knie zu beugen. Und Warum? Da haben sich ja... zwei also gewährt sie, und er hätte sich wahrscheinlich genauso widersetzt.
Ja, hätten sie als Verhandlungsmasse da behalten können, also gar nicht ihn folgen lassen, weil er sowieso nicht gefolgt wäre, sondern einfach nur als Austausch als Austauschmasse, als Gefangenen, so wie ihn Catelyn ja auch benutzt hatte.
Ja, aber da hätten
ich glaube, das wäre eleganter gewesen. So.
Ich glaube, also auch wenn ich Jamie als Charakter gut finde und ihn deswegen nicht weghaben wollte, hätte ich das als Tod gut gefunden, weil das halt einfach mal kein Heldentod und ein Tod irgendwie mit einem, weiß nicht, noch einem großen Opfer für irgendjemanden gewesen wäre, sondern das, was er versucht hat, ist schiefgegangen und dann geht er unter, weil seine scheiß Rüstung zu schwer ist. Also solche Tode muss es in einem Krieg ja auch geben und warum sollen immer nur die Redshirts sowas erleiden?
Da hast du ja Dickon für bekommen, den wir gut charakterisiert haben in der letzten Folge, damit er diese Folge sterben kann.
Ich hätte es gut gefunden, wenn sie ihn tatsächlich hätten so untergehen lassen, obwohl ich Jamie mag, einfach weil dann diese Schlacht, diese erste Schlacht, die für Daenerys gut ausgeht, auch Konsequenzen, also weitere Konsequenzen für die Lannisters gehabt hätte. Weil so ist es ja, dass Cersei sagt, naja, dann holen wir uns halt Söldner. Also die namenlosen Soldaten, die gestorben sind, haben keinen wirklichen Impact. Ja. Und deswegen wäre es halt eine viel stärkere Machtdemonstration gewesen, wenn Jaime dabei draufgegangen wäre.
Ja, hätte man machen können, aber... Jamies Weg der Wiedergutmachung ist einfach noch nicht abgeschlossen. Er muss sich noch gegen seine Liebe entscheiden. Einfach. Das ist, haben sie so angelegt und das wird auch so passieren.
Okay.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Dann war es aber sehr unlogisch, dass sie da halt diese 200 Meter weiter oder wie viel auch immer das waren, aus dem Wasser wieder rauskommen und
Dann noch nicht mal so eine Art von Gefahr oder so besteht, so von wegen, wir müssen uns jetzt beeilen, wir müssen uns verstecken, weil hier noch immer noch die das Raki rumreiten. Nee, die unterhalten sich und dann taucht er als nächstes in King's Landing auf, immer noch mit der verdreckten Rüstung.
Ist dann sofort dahin.
Ja. Ja, genau, wo nochmal deutlich gemacht wird, dass die Soldaten Cersei überhaupt nichts angehen. Das hat ihr nicht. Das tut ihr nicht weh, weil sie sagt, die kann man immer wieder neu kaufen, neu rekrutieren. Im Gegensatz zu Tyrion, der irgendwie tatsächlich ein bisschen schlechtes Gewissen hat. So, als sie übers Schlachtfeld, als sie geht übers Schlachtfeld und ist von diesem, ja, von dieser, von dem, was irgendwie äquivalent ist zu so einer Atombombe quasi, irgendwie erschrocken.
Und legt ja auch sein Wort ein für Dick und Harley.
Eigentlich für beide sogar.
Ja.
Also er sagt ja, schon für Randall ist er eigentlich, lehnt er sich ja sehr weit aus dem Fenster. Ja, und für Dickon dann noch mehr. Wobei da ja auch Randall eigentlich sagt, so nee, mach, bleib mal weg hier. So.
Wobei ich das nicht so richtig überzeugend fand, denn ihm schien es ja darum zu gehen, das Haus darf nicht zerstört werden. Und als einfacher Soldat hätte ich jetzt gesagt, ja, das ist ja nun, ja toll, nur weil ich jetzt kein Haus habe, also kein Haus bin, ein Haushüter, wie auch immer, Hüter eines Hauses, da wäre es jetzt okay, oder?
Ja, ja, ich glaube, sie sind einfach da gerade in so einer konkreten Bedrohungssituation, dass Tarly sich da einfach selbst am nächsten ist und nicht an die anderen denkt, sondern um seinen Ruf.
Nee, Tyrion, meinte ich, ist... Er sagt ja als Argument, man darf ja kein ganzes Haus töten.
Aber die anderen fallen doch alle schon auf die Knie. Da bleiben doch ganz wenige nur stehen. Also die sind ja dann nicht in akuter Gefahr.
Es standen ja noch ein paar Leute und die sind halt weiterhin in Gefahr. Und da ist das Argument, man darf kein Haus umbringen. Man darf kein ganzes Haus vernichten, nachdem man schon die... nachdem die Martells gestorben sind. Nicht Martells, Tyrells.
Die Martells in der Serie aber ja auch.
Ja, die auch, aber wen scherzt es? Na gut, okay.
Auf jeden Fall haben wir da die Parallele zu Daenerys Vater, der ja auch all seine Widersacher verbrannt hat. Und wer allein in der Szene mit Daenerys da nicht drauf kommt, dann haben wir extra nochmal die Szene mit Tyrion und Varys.
Ja. Die, ja, der einfach exakt genau das erzählt, dass er und dass man als Hand oder als Nahestehender trotzdem Einflussmöglichkeiten hat, die man auch, man muss sich der moralischen Verantwortung bewusst sein, die man hat. Das habe ich daraus mitgenommen.
Ja, und es wird ja dadurch, dass Varys von Daenerys Vater spricht, auch nochmal direkt dieser Vergleich aufgemacht. Der hat Menschen verbrannt und jetzt kommt sie und verbrennt auch Menschen. Vielleicht sind sie sich ja doch ähnlicher, als wir gedacht haben.
Ja, genau. Das, im Grunde hätte eigentlich John noch da sein müssen. Denn mit Johns Großvater und Onkel, genau. Großvater und Onkel ist ja exakt dasselbe passiert. Das ist ja auch wieder dieselbe Konstellation halt. Dass Vater und Sohn zusammen verbrannt werden. Ansonsten wirkte es irgendwie, ich weiß nicht, Varys hat irgendwie wirklich nichts mehr zu tun. Und
das ist das moralische Gewissen.
Ja, aber auch nicht. Also spricht mit Tyrion darüber, der bereits weiß, dass das ein Fehler ist. Er hat es ja auch geäußert, dass es ein Fehler ist. Ja. Und das Bauernopfer von Dickon ist halt einfach zu kurzfristig angelegt. Wir kennen ihn nicht lange genug. Mir tat es trotzdem für ihn leid irgendwie, aber ja, hat jetzt keinen emotionalen Impact irgendwie gehabt.
Nö, kennt ihn ja auch keiner.
Genau, wir haben ihn letzte Folge ein bisschen kennengelernt, einfach als verständigen Menschen und besseren Menschen als sein Vater.
Dem das Ganze auch nicht gefällt eigentlich. Ja. Der auch Töten nicht so geil fand.
Genau. Was mich gewundert hat, dass der Vater überhaupt noch da ist, denn den haben wir in der Schlacht überhaupt nicht gesehen und ich dachte, der wäre safe tatsächlich. Mhm. Weil da im Hintergrund die Leute verprügelt. Ja. Wir kriegen keine Zahlen, wie viele nun eigentlich sterben.
Nee. Man sieht es ja auch auf dem Schlachtfeld nicht. Ist ja irgendwie alles verbrannt.
Richtig. Jamie ist sehr schockiert auf jeden Fall davon und sagt, dass die Dothraki, dass keine Armee die Dothraki aufhalten kann. Also offensichtlich wollen sie jetzt so sagen, diese eine Armee, die ihnen noch geblieben ist, ist so stark, dass nichts dagegen ankommen kann. Plus auch noch die Drachen.
Und die Unsullied gibt es ja auch noch, ne? Die sitzen ja bloß gerade auf Casterly Rock.
Ja, da habe ich den Verdacht. Aber ja, bin ich mir auch nicht sicher, weil man, Theon war merklich abwesend auf Dragonstone, dass der irgendwie dahin unterwegs ist oder so. Mhm. Ja, das ist meine Erklärung. Oder sie haben ihn einfach nicht bezahlt für die Folge und denken auch, dass seine Handlung irgendwie abgeschlossen ist. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass er nirgendwo vorkam. Obwohl wir ja doch auch relativ viel von Dragonstone sehen.
Ja, wollen wir Dragonstone erst abhandeln, bevor wir zu den anderen Spielorten gehen?
Ja.
Dann hätten wir auf Dragonstone noch die Rückkehr von Daenerys und das Drachenstreicheln von Jon, wo einfach nochmal gezeigt werden soll, dass auch er diese Verbindung zu den Drachen hat. Wo halt wieder ganz deutlich irgendwie in diese Richtung verwiesen wird, dass er einer der drei Köpfe sein könnte, was ja in der Szene später in Altsass nochmal extrem wiederholt wird, aber da können wir nachher drüber reden. Und wir sehen den Kriegsrat, wo festgestellt wird, okay, wir müssen einen Toten fangen von...
Dummer Plan.
Ja.
Der ist wirklich dumm. Vor allen Dingen, sie haben es ja schon mal gemacht. Das ist ja irgendwie in Staffel 2 oder so. Da schickt die Mauer einen Gefangenen, einen abgeschlagenen Arm, der sich noch weiterhin bewegt, von der Mauer nach King's Landing. Sie sind aber so lange unterwegs, sie müssen dort so lange warten, glaube ich, dass das Fleisch abgefault ist und dann bewegt sich der Arm nicht mehr.
Okay.
Das erinnere ich mich auch nicht.
Entweder habe ich es aus dem Hörbuch, wo ich die ersten drei, glaube ich, gehört habe, weil ich die Bücher nicht gelesen habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so eine Szene gibt. Hier warten noch, die Nachtwache wartet bereits seit einer Woche und dann packen sie den Arm aus und er ist nicht mehr. Bewegt sich nicht mehr. Ich glaube, sie hatten schon mal so einen Versuch. Können wir nochmal nachschlagen.
Ja, also ich erinnere mich nicht, aber vielleicht ist es einfach zu lange her.
Ja, und jetzt haben wir auch die drei Köpfe beisammen tatsächlich. Wir haben Tyrion, wir haben Daenerys und jetzt Jon. Nur die drei haben die Drachen berührt. Also
in der Serie, offensichtlich. Ja.
Genau, es hat noch andere haben sie berührt, aber so bedeutungsvoll, so von wegen erst sich langsam annähern und dann sie berühren. Tyrion, als er unten eingesperrt ist mit den Drachen und jetzt Jon.
Nein, als Tyrion die Drachen freilässt.
Ach so, ja, richtig, ja. Ja, irgendwer ist eingesperrt, die Drachen, und er geht runter.
Aber kurz nochmal, um den Plan zusammenzufassen, weil dann können wir dem Plan folgen. Sie beschließen, dass Jon meldet sich freiwillig, er muss einen Toten fangen, er ist der Einzige, der sich mit denen auskennt, die schon mal gesehen hat, darf also abreisen. Wir haben Tyrion, der nach King's Landing muss, um sicherzustellen, dass, wenn sie den Toten gefangen haben, sie ihn auch tatsächlich vorführen dürfen bei Cersei. Davos, der ihn hineinschmuggeln soll. Noch jemand?
Ja, nach oben, also zum Norden, geht halt noch der zurückgekehrte Jorah.
Genau, der kommt jetzt zurück und sie sagt gleich, ach, mein Freund. Und der soll später auch mitgeschickt werden. Es läuft ja auch nicht gleichzeitig ab, weil Davos muss ja erst nach King's Landing mit Tyrion, um dann mit Jon in den Norden zu gehen. Aber das ist der seltsame Plan, den sie jetzt als neuen Ausweg sehen. Und dann setzen Tyrion und Davos über. Und jetzt tun sich mehrere Fragen auf.
Ja.
Wir haben zuerst das Treffen von Jaime und Tyrion, was irgendwie durch Bronn vermittelt wird, wo ich mich gefragt habe, das ist jetzt ganz schön irgendwie den Cop-out, uns das nicht zu zeigen, wie sie das gemacht haben, weil ja schon in diesem Kriegsrat angedeutet wird, das würde nicht so einfach. Und
es ist offensichtlich sehr, sehr einfach.
Kleinwüchsige, die in der ganzen Stadt gesucht werden, kann man anscheinend ganz einfach nach unten in die Burg bringen. Also ich fand das eine ganz schöne Verarsche, dass sie uns nicht gezeigt haben, wie er es ungesehen bis dahin geschafft hat. Und auch wie er Bronn auf einmal ausfindig gemacht hat, dass der das dann irgendwie initiieren kann, weil der war ja eingeweiht, der führt Jamie ja zu ihm.
So, ganz einfach, wie sie das gemacht haben. Über das ehemalige Hurennetzwerk, was ja sehr gut war, hat die Spinne da entsprechend Bescheid gesagt an der richtigen Stelle. Bronn ist sowieso mal bei den Huren.
Das ist wahr.
Und,
aber Varys hat doch keine Verbindung mehr, denke ich.
Die Kinder hat er verloren.
Er hat seine Vögelchen nicht mehr. Aber das Hurennetzwerk ist ja ein anderes.
Und das läuft noch.
Bestimmt.
Ach so.
Nur das so ist es ja nicht möglich. Ich fand es auf jeden Fall schade, dass sie uns die Wiedervereinigung von Tyrion und Bronn nicht gezeigt haben. Also, das war einfach eine gute Freundschaft auch, so wie zwischen Jaime und Bronn auch eine ganz andere Freundschaft ist, aber.
Das ist immer so die Sache. Ist das von Bronn aus wirklich eine Freundschaft? Da war ja auch irgendwie, du bezahlst mich, und das ist ja auch das, was er zu ihm sagt, als er ihn aus dem Wasser zieht.
Du darfst erst sterben, wenn du mich ausgezahlt hast oder wenn ich dich töte.
Ja.
Und auch, das war's jetzt hier. Gegen Drachen kämpfe ich nicht.
Mhm.
Genau.
Ich bin also so dumm, ich bin ein Mercenary, aber nicht so dumm irgendwie.
Ja, also Bronn würde sich wahrscheinlich nicht als Freund sehen, sondern der ist wirklich nur auf Profit aus. Ist dabei total freundlich und auch kumpelig und freut sich über die Huren, die sie gemeinsam haben vielleicht. Aber mehr ist halt irgendwie nicht. Also das wäre halt irgendwie, das ist meine Erklärung.
Ja, trotzdem doof, dass sie uns, also da hätten sie uns das zumindest, Gott, sie hätten es irgendwie erzählen können oder irgendwas machen können. So war es dann doch sehr, die Überraschung war sehr hoch erkauft einfach durch Unglauben bei mir. Also ich war schon überrascht und weil ich dachte, dann fehlen noch irgendwie 5-6 Schritte dazwischen. Ja. Genauso wie das Hineinschmuggeln ist, beim helllichten Tag mit dem Boot einfach rüber zu rudern und das Boot da liegen zu lassen. Also, dann hätten sie uns das in der Nacht zeigen können. Oder, dass da was da irgendwelche Geheimwege benutzt, keine Ahnung. Aber das ist so.
Ja, sie geben so eine lasche Erklärung von wegen, ach ja, hier sind so viele Treppen, da laufen die Wachen nicht so gerne lang.
Mhm.
Und ich fand's auch am Anfang, wenn wir kurz dahin springen wollen, bevor sie wieder ablegen, noch ganz gut gemacht, dass er sagt, ach Kopf, Freunde, wie hoch war der Preis? Also man, dass sie da angedeutet haben, okay, das ist schon häufiger gemacht, der weiß, was man hier zahlen muss, um illegal anzulegen. Ja, die Szene ist dann vollkommen aus dem Ruder gelaufen, meiner Meinung nach. Aber angelegt fand ich sie am Anfang noch recht gut. Also, dass Davos da einfach so für seine kleinen Schmuggelgüter halt, weiß, was er zu zahlen hat, um dran vorbeizukommen und so die Gewohnheiten kennt. Aber trotzdem, gerade auch in dem Zustand, in dem sie sich befinden, dass Cersei ja weiß, dass quasi direkt vor ihrer Nase Daenerys sitzt, könnte man vermuten, dass die Rote Festung dann irgendwie doch besser bewacht ist.
Ja. Aber wir erfahren doch hinterher, dass es ja alles unter ihrem Wissen stattfindet.
Zumindest das Treffen von Jamie. Zumindest
das Treffen, ja.
Das, was Davos da macht, und ich glaube auch das Anlegen von Tyrion nicht unbedingt. Weil ich glaube, sie lässt eben Jamie überwachen. Und nicht Tyrion. Weil Tyrion ist ja meistens weg, außerhalb ihrer Reichweite. Und das zeigt so vielleicht so ein bisschen auch das Misstrauen von Cersei eventuell.
Aber wir könnten ja kurz zu Cersei und Jamie gehen. Denn Jamie geht zum Bericht zu erstatten zu Cersei. Wir sehen gerade noch Qyburn das Zimmer verlassen. Weiß also, dass er ihr vielleicht vorher irgendwas zugeflüstert hat. Vielleicht auch gerade direkt über dieses Treffen, vielleicht was anderes. Denn er ist ja nicht nur.
Aus dem Vögelchen-Netzwerk resultieren diese Informationen.
Und Cersei sagt noch, zumindest im Englischen, nee, noch ist es nicht so weit. Oder sowas in der Richtung. Als letzten Satz zu Qyburn.
Nicht Qyburn oder so.
Qyburn.
Qyburn.
Ähm, Ja, noch ist es nicht nötig, quasi. Man weiß noch nicht, was noch ist und ob es jetzt um ihren Zustand geht oder um, weiß nicht, Mordauftrag an Jamie oder dass man Tyrion gefangen nehmen lassen soll.
Oder was auch immer er noch vorbereitet.
Ja.
Genau, also ich habe mir zur Unterhaltung, die jetzt dann zwischen Cersei und Jamie folgt, drei Sachen notiert. Also einmal ist Jamie tatsächlich Überbringer der Nachricht, dass Olenna verantwortlich ist für den Tod an Joffrey. Und er hat es auch ziemlich gut durchschaut, weil als sie das zuerst nur auf Tyrion wieder zurückwerfen will, legt er ihr doch gut verständlich nahe, warum Olenna da ein großes Interesse dran gehabt hat.
Mhm.
Das fand ich ganz gut. Dann kommt dieser Quark mit ihrer Schwangerschaft. Hast du das geglaubt?
Ich habe es vor allen Dingen vorher gesagt.
Ja, aber glaubst du, dass sie wirklich schwanger ist?
Nein, oder was weiß ich. Nein, ich glaube nicht, aber was gewinnt sie dadurch, ist die Frage. Ne?
Jamie.
Jamie, den sie bereits hat einfach.
Ja, aber da sie sich ja auch immer manischer zeigt, ist das jetzt nochmal so eine Rückbindung an sie, glaube ich.
Weiß nicht, es müsste doch auch, also wir wissen ja nichts von den Zeiten, die da vonstatten gehen, ne? Aber in 4 Monaten sollte es dann doch auch irgendwie offensichtlich werden, ja oder nein. Und er sieht sie ja auch häufiger nackt. Insofern.
Hey, was willst du damit jetzt sagen?
Dass diese, wenn es eine falsche Schwangerschaft ist, dann wird sich das relativ schnell klären für Jamie. Und dann ist er jetzt richtig sauer. Im Gegensatz zu vorher, wo er einfach nur
der Loyale. Dann erzählt sie ihm, sie hat es verloren.
Hm?
Dann erzählt sie ihm, dass sie es verloren hat.
Aber warum sollte sie nicht schwanger sein?
Ich glaube, dass sie sich das ausgedacht hat, um ihn wieder emotional mehr an sich zu binden.
Ich wüsste nicht, was dagegen spräche. Sie hat 1, 2, 3 Kinder zur Welt gebracht. Fruchtbar ist sie ja scheinbar. Eins hatte sie, glaube ich, verloren oder verlieren wollen.
Es von ihrem Ehemann hat sie.
Von Robert hat sie wohl
entfernen lassen.
Ja. Also.
Ja, ich glaube, es wäre ein dummer Plan, die Schwangerschaft vorzutäuschen. Zuzutrauen ist es ihr im Prinzip, aber wozu? Also da würde ich den Gewinn nicht hoch genug sehen.
Und es würde halt nochmal eine neue Dramatik reinbringen, wenn sie irgendwann offensichtlich schwanger ist.
Ja.
Eine schwangere Frau zu töten, vielleicht. Wenn das zu einem Gegenüber kommt.
Insofern würde ich ihr dann oder noch Glauben schenken.
Oder sie hat irgendwas ganz Seltsames mit Qyburn geplant, wer weiß. Also ich meine, in dieser Welt, Schatten, in der es Magie gibt, keine Ahnung, ich würde, wenn die Schwangerschaft echt ist, würde ich denen auch noch zutrauen, dass sie dann halt irgendwas Krankes von wegen so, ich werde Joffrey nochmal kriegen. Also, dass sie irgendwie solche Pläne, weiß ich nicht. Wir haben ihn geklont. Qyburn kann auch klonen.
Klar, Qyburn kann alles auf jeden Fall.
Könnte ja sein.
Noch irgendwas? Hast du dir noch was aufgeschrieben?
Ich suche gerade die Prophezeiung, weil ich wissen wollte, ob ihr dann nochmal ein Kind prophezeit wird. Also die von dieser Hexe da an sie gesprochen wird.
3 goldene Kronen über den...
Königin wirst du werden, bis eine andere kommt, eine jüngere und schönere, die dich niederwirft und dir alles nimmt, was dir lieb und teuer ist. Werden der König und ich Kinder haben? Oh ja, 16 er, 3 du. Also.
Aber der König.
Der König 16, ja. Sie 3. Golden werden ihre Kronen sein, golden ihre Totenhemde. Und wenn deine Tränen dich ertränkt haben, wird der Valonqar die Hände um deinen hellen weißen Hals schließen und zudrücken, bis du dein Leben ausgehaucht hast. Sie hat noch eine Frage gestellt. Werde ich Jamie heiraten? Nicht Jamie und auch keinen anderen Mann. Die Würmer werden deine Jungfräulichkeit bekommen. Dein Tod steht heute Nacht... Ach, das ist die Frage von ihrer Freundin, die sie dann tötet. Okay. Ja, aber hier kriegt sie prophezeit, dass sie 3 Kinder bekommen wird. Das heißt, das wird nicht ausgebrütet, sollte es denn tatsächlich da sein.
Ja, und kann sich auch auf jeden Fall nicht drumherum sprechen. Außer es ist kein Kind, sondern ein Drache.
Ein Klon.
Ja. Okay.
Ja, dann in King's Landing haben wir noch Davos und Gendry. Fanservice die erste.
Warum geht er dahin? Also, wurde das irgendwie erklärt? Ich habe es nicht mitbekommen, aber...
Davos hatte ihn ja schon mal befreit. Also ihn ja schon mal laufen lassen. Und ja, ich glaube, es ist so ein bisschen Wiedergutmachung dafür, dass sie ihn damals halt gefangen hatten. Und
nee, da hat er hat ihn ja damals freigelassen. Er ihm ja nichts schuldig.
Ja.
Er geht da aber meiner Meinung nach gezielt hin, um ihn zu holen.
Ja, das wird ja auch gesagt. Er hat ihn in den verschiedenen Straßen gesucht und dann ist ihm eingefallen, dass er durchaus mal in der Schmiedegasse gucken könnte. Und ja.
Das aber mit der Absicht auch, ihn mitzunehmen.
Ja.
Ja, okay.
Sagt er auch gleich zu ihm und Gendry hat da ja nur drauf gewartet.
Aber warum?
Das fand ich auch so lächerlich. Also einmal, Gendry ist also seit 2013... jeden Tag abreisebereit, wenn sie dann endlich holen kommen. Das ist einfach schon lächerlich an sich. Und halt dieses, ich dachte, vielleicht bist du immer noch am Rudern. Das war mir einfach zu viel Fanservice, weil das quasi eine direkte Ansprache der ganzen Memes ist. Das ist ja, ja.
Ja, an die Zuschauer, direkte Ansprache an die Zuschauer einfach. Und das zerstört halt irgendwie. Also nicht nur die große Mauer wird zerstört, sondern auch die vierte Wand. So.
Also ich musste schon kurz grinsen, als er es gesagt hat, aber gleichzeitig hat mich das total rausgeholt. Also das geht gegen die Immersion, die diese Serie ja eigentlich, also man soll ja eigentlich drin sein und mitfiebern, aber wenn er wirklich direkt auf das antwortet, was halt irgendwie seit 2013 irgendwie die Memes sind, und dann ist das zu viel. Dann denke ich nämlich an diese ganzen Bilder aber bin nicht mehr in der Serie in dem Moment. Deswegen war mir das zu viel.
Und warum will er ihn holen? Warum jetzt? Und einfach, weil er weiß ja nicht, dass er ein Kämpfer ist, oder? Oder
brauchen sie jetzt noch einen Mann? Aber Gendry hat ja auch noch eine Prophezeiung bekommen. Also Prophezeiung. Ihm wurde ja gesagt, er wird noch wichtig sein für den großen Krieg. Ich meine, damals war das ja so gemeint, dass Melisandre ihn verbrennen wollte, um Stannis zu stärken. Aber vielleicht hat sie das ja auch wieder falsch gedeutet und aber gesehen, dass er wichtig ist. Und vielleicht wird er jetzt der aus dem Drachenglas irgendwie die geilen Waffen
macht. Aber warum, woher weiß Davos das? Weiß er das?
Keine Ahnung.
Weil bei Davos würde ich ja wirklich eher sagen, dass er nochmal da die Baratheon-Linie irgendwie gerne mit im Rennen sehen würde. Weil er war Stannis sehr zugetan, weil Stannis halt der war, der ihn gerettet hatte, glaube ich auch. Und also ihm war er ja sehr
und ihm die Finger abgehackt hat.
Ja. Ja, sehr verbunden und verpflichtet. Und deswegen will er jetzt dem Neffen von Stannis halt irgendwie...
Ja, genau. Und das Helfen ist jetzt ihn in direkt in Gefahrensituation zu bringen, weil er ist ja sicher gewesen. So haben wir das...
Ja, so mehr oder weniger. Also er sagt, ja, wenn dann... muss man direkt vor der Nase des Feindes sein. Da sehen sie einen nicht. So, das sagt Gendry.
Ja, und das hat Davos ihm gesagt. Du hattest recht. Gendry sagt es zu Davos. Du hattest recht. Es ist am besten, sich direkt in der Nase des Feindes zu verstecken.
Ja, aber da findet das auch absolut kacke, weil er halt Waffen für seine Feinde macht. Was ja für ihn ganz furchtbar ist.
Okay, was ich nicht verstanden habe, ist, warum muss er ihn jetzt abholen? Für welchen Zweck? Ich dachte erst, er soll Waffen schmieden. Das wäre irgendwie ganz sinnvoll gewesen. Jetzt aus den.
Das ist ja auch die Idee von Davos.
Das habe ich doch gefragt. Was, warum? Woher hast du diese Informationen?
Sagt er, glaube ich. Also, wenn sie dann da auf Drachenstein wieder sind, erzählt Davos, ja, sagt jetzt mal nicht, dass du Gendry bist, der Sohn von König Baratheon, sondern sagt, dass du
Clovis oder so.
Ja, irgendwie so ein Name. Und das war ja irgendwie das Erste, was Tyrion, glaube ich, eingefallen war und zu ihm sagt, als er den sieht. Und dass er dann halt mit an die Mauer soll und da arbeiten. Und nicht als Kämpfer, wie gesagt. Mhm. Weil Gendry sagt ja auch, er ist kein Kämpfer.
Aber, ja, genau. Ja.
Und wenn sie sich dann einander vorstellen, sagt Gendry, ja, dann, ich bin Gendry, Sohn von Baratheon.
Weil wir schon so lange darüber reden. Er hätte einfach bereits an der Mauer sein können. Man hätte es geglaubt. Er wäre da halt aufgetaucht, dort, wo niemand von den Königreichen jemals hinkommt, nämlich an der Mauer in Schwarz.
Aber davor sind sie ja geflohen damals. Die sollten doch zur Mauer gebracht werden.
Genau, das ist ja nicht vorgeflohen. Die wurden angegriffen, der Wagen, der Zug. Er war, ist da freiwillig mitgegangen. Was war seine Chance zum Überleben?
Er wurde
ja verfolgt. Stimmt, ja.
Insofern hätte es diesen Schwenk nicht gebraucht, weil wir auch Tyrion eigentlich nicht in King's Landing gebraucht hätten. Das hat mich irgendwie insgesamt geärgert und auch, dass es so wahnsinnig unorganisch war. Ich habe nicht verstanden, warum Davos ihn da jetzt wegholen musste.
Und ich dachte nur so, oh, jetzt haben wir dann die nächste Wiedervereinigung. Jetzt müssen wir dann auch noch so eine gefühlsduselige Szene kriegen, wie Gendry und Arya sich wiedersehen. Oh. Ich habe keine Lust, Reunion nach Reunion zu sehen. Das ist irgendwie.
Aber damit haben sie jetzt eine neue Dramatik eigentlich reingebracht mit Gendry. Weil sie haben uns jetzt ganz viel gezeigt, dass Jon sehr wahrscheinlich eben nicht Neds Sohn ist. Wo sie ja sagen, so, oh, unsere Väter waren Best Friends. Aber tatsächlich ist es dann ja so, dass der Vater von Gendry den Vater von Jon umgebracht hat.
Mhm.
Denn,
ja, aber wir haben jetzt ja schon mehrfach festgestellt, dass Jon die Politik fährt, nicht für die die Taten der Väter zu bestrafen. Warum sollte er da dann auf einmal von abweichen? Vor allem, wo er zu seinem Vater ja absolut keine Verbindung hat.
Das wäre vielleicht nochmal wieder eine andere Ebene dann.
Vielleicht, man weiß nicht. Ich halte es jetzt auch nicht für so mega wahrscheinlich tatsächlich, dass Jon sich da irgendwie groß aufregt. Ich fand diesen Moment überhaupt, also dieses Erzwungene, wir müssen jetzt schnell eine Beziehung zueinander aufbauen. Deswegen müssen wir kurz die Gemeinsamkeit. Ich habe deinen Vater einmal gesehen und wir haben dieselbe Unterhaltung, die der König, ach, wie heißt er denn? Baratheon, wie heißt der König?
Robert.
Robert und Ned geführt haben, als sie sich das erste Mal sehen. Oh, du bist ganz schön alt geworden. Du bist ganz schön fett geworden. Oh, du bist aber kleiner als dein Vater. Oh, du bist aber schlanker als dein Vater. Und das ist halt genau die Spiegelung wieder zu der ersten Folge. Oder, ja, erste Folge. Zwischen den beiden. Um halt möglichst schnell eine Verbindung aufzubauen. Das ist so getrickst einfach. Man kann Beziehungen nicht durch Dialog herstellen, sondern das muss halt über eine Zeit, dass die Leute miteinander Zeit verbringen. Und das hätten sie hinter der Mauer alles machen können. Oder auf dem Weg zur Mauer. Und nicht so in einem Dialog stellen wir jetzt heraus, wir sind jetzt Freunde, wir sind quasi Brüder, könnte man fast sagen. Das schien mir so die Absicht der Szene zu sein.
Okay, ich glaube, das sollte einfach zeigen, dass Gendry jetzt nicht irgendwie der Taktiker ist, sondern irgendwie alle guten Ratschläge sofort in den Wind schlägt und halt mit seiner Herkunft irgendwie so ein bisschen rumkokettieren muss.
Hm.
Aber ja, bevor sie da ankommen, ich fand diese Szene in der Bucht vorher wirklich viel zu lang. Dieses, ah, jetzt gebe ich euch 15 Goldtaler. Ah, jetzt wollt ihr noch meine Krabben sehen und probieren. Ah, und dann marschiert auch noch Tyrion da schön langsam runter. Und ach scheiße, jetzt müssen wir euch doch noch töten.
Fand ich okay. Ach, das war eine effektive Szene, fand ich.
Fand ich zu lang. Und zu sehr auf witzig gemacht.
Erstmal wurde dadurch Davos Menschenkenntnis ein bisschen gezeigt, er kann die halt totschnacken irgendwie, weiß um die Preise und wir haben halt nochmal kurz gesehen, dass Gendry halt tatsächlich was drauf hat. Das mussten wir nämlich auch nochmal sehen, dass er nämlich auch kämpfen kann, sonst ist er nämlich der Typ, der kein Soldat war und nie was konnte und der kommt jetzt mit auf die wichtigste Mission ever.
Die wir ja immer noch verzweifeln.
Ja, genau, die doof ist, aber ich fand das auch unterhaltsam tatsächlich. Ich glaube, das mit den Krabben, das fand ich ganz witzig. Also, die hat mich nicht so sehr gestört. Und
vielleicht, soll ich schon ans Ende springen? Vielleicht können sie Gendry ja auf andere Weise als wichtige Figur benutzen, weil ich dachte einfach, wie wollen sie das machen, sich da einen fangen? Aber sie brauchen nur einen, der hinter der Mauer drauf geht und dann müssen sie ihn schnell transportieren. Mhm. Also vielleicht werden sie gar nicht jemanden fangen, sondern es muss nur einer aus dieser Männertruppe hinter der Mauer sterben und dann müssen sie den transportieren. Und den können sie ja, solange er noch tot ist, die sind ja kurz tot, bevor die wieder erwachen, in irgendeinen Käfig stecken. Vielleicht ist Gendry einfach der Körper, der zu Cersei gebracht wird.
Ich sag dir, was es ist. Also, wo ich mir ziemlich fast sicher bin. Wenn die das machen, dann wird es der Hound sein. Denn dann kann der Clegane Bowl stattfinden. Nämlich Zombie gegen Zombie. Und dann passiert das nicht mit dem Drachen. Das tut mir sehr leid, Achim. Das
kann er vorher immer noch machen.
Außerdem ist sein, und er kann sich Nobel retten. Dann ist nämlich auch seine Handlung einfach abgeschlossen. Er hat sich geopfert für die große Sache.
Ja, da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob sie das machen könnten, um dann jemanden zu haben, der stark genug ist, um gegen den Berg zu bestehen, aber gleichzeitig könnte er halt keinen Triumph mehr auskosten, weil es wäre ja tatsächlich auch nicht mehr der Hound, das wäre ja nur noch...
Aber es ist ja auch nicht mehr der Mountain.
Der.
Und Cersei könnte nämlich auch sagen, weil Cersei ist ja, weiß ja um die Existenz von Zombies eigentlich, denn sie hat einen neben dem Thron stehen. Nämlich den Mountain. Ach, der ist halt gestorben und wieder auferstanden.
Du hast kein Eiszombie.
Der ist kein Eiszombie, er ist ein
Stinke-Zombie. Der ist ja noch irgendwie lenkbar, der kann ja noch irgendwie grunzen und reagieren. Und ich glaube,
es qualifiziert sich schon als Zombie.
Ja, aber der hat, glaube ich, noch mehr Bewusstsein als die anderen, oder?
Das wird nie gezeigt. Und die anderen, die
Toten, man kann ihm auf jeden Fall sagen,
die Toten werden ja auch gelenkt von dem Nachtkönig.
Ja, aber der scheint ja auch so ein Zauberer zu sein irgendwie.
Genau. Und ich glaube, Cersei ist auch wenig beeindruckt davon. Dann wird sie ihren Mountain dagegen kämpfen lassen. Und so könnte ich mir das vorstellen, auf jeden Fall. Aber das ist auch, wie gesagt, spekuliert. Und so würde nämlich möglichst viel in möglichst kurzer Zeit stattfinden, was sie angeteased haben.
Es ist ja aber schon so, also wenn wir jetzt da gerade sind an der Stelle, da sind ja 7 Leute, glaube ich.
Warte.
Ich glaube, es sind
7 Hauptpersonen.
Und 4.
John, Davos, Gendry, Tormund, Toros von mir, Ser Beric Dondarrion und der Hound. Ja, 7.
Plus Red Shirts.
Während die wir so kurz angedeutet sehen, dass wir damit durchkommen. Aber von diesen 7. Von irgendwem müssen wir uns auf jeden Fall verabschieden.
Ja.
Es kann nicht sein, dass sie da alle wieder zurückkommen.
Ja.
Und da ist dann halt, wen erwischt ist.
Genau, das könnten wir uns hier mal fragen. Also, Thoros, glaube ich.
Wenn Thoros von mir stirbt, dann stirbt dann der Priester, der Leute wiederholen kann. Ne? Vielleicht stirbt ja auch Beric Dondarrion mal endgültig.
Genau, also die würde ich abschreiben, weil weil die beiden keine eigene Geschichte haben.
Mhm. Ja, wir wissen auch um keine Funktion. Sie haben uns jetzt in der Zelle gesagt, wir müssen dahin für irgendwas. Ja. Und wir haben andere Gründe als ihr, aber wir müssen da auch hin. Und mehr wissen wir nicht. Und der Hund ja eigentlich genauso, da wissen wir auch nicht, der läuft den anderen beiden nach oder hat irgendwas in den Flammen gesehen, was ihn glauben lässt, dass er da unbedingt hin muss.
Ja, er hat halt diese große Geschichte der Wiedergutmachung quasi so ein bisschen am Laufen. Am Anfang als Hund, als Böser von dem Bösen. Und dann hat er sich ja schrittweise davon entfernt. Und hat jetzt nun vor 2-3 Folgen seine ehemaligen Taten, hat er die Auswirkungen gesehen und war ja auch mal ein guter Mensch zwischendurch, als er in dieser Priesterkolonie war. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Genau, und jetzt fehlt halt nur noch, er kann nichts mehr weiter gut machen, er kann jetzt halt nur noch sich opfern quasi für eine gute Sache. Insofern wäre seine Handlung dann auch abgeschlossen.
Aber sie könnten es auch immer noch machen, dass halt irgendwie Toros von mir und Beric Dondarrion sterben und der Hound derjenige ist, der sie hochbringt nach King's Landing, dass er vielleicht noch lebend gegen seinen Zombie-Bruder kämpfen darf.
Ja.
Also ich glaube auch, dass die nochmal aufeinandertreffen. Vor allem, wo sie gerade so extrem die Schiene des Fanservice fahren und dann zeigen sie uns, wie die gegeneinander kämpfen.
Wen haben wir noch?
Wer da noch mit ist?
Den Riesen, nein, wie heißt er denn?
Tormund,
genau. Der, glaube ich, der muss nochmal mit Brienne wahrscheinlich zusammentreffen, auch wenn dir das nicht gefällt. Und das verstehe ich auch, warum es dir nicht gefällt. Aber sie haben jetzt so oft darauf hingewiesen, dass sie ihn jetzt nicht einfach sterben lassen.
Ja, und er fragt ja sogar nach ihr. Ja.
Dass er da noch abgelehnt werden kann oder das irgendwie stattfindet, keine Ahnung.
Aber ansonsten schließt ihr euch meiner Theorie an, dass die nicht einen einfangen, sondern dass einer von denen stirbt und der dann der Vorführ-Zombie wird? Ja, sie werden es versuchen, werden diese Massen an Zombies sehen, die wir ja schon durch Brans Augen gesehen haben und werden dann merken, oh Kacke, das klappt so nicht. Müssen sich verteidigen, dabei wird einer verletzt oder mehrere und dann müssen sie die halt benutzen.
Plus die Redshirts, die alle sterben. Mhm.
Trotzdem habe ich mich gefragt, da wir jetzt hier Eastwatch eigentlich schon besprochen haben, also als Ort, nicht die ganze Folge, warum heißt die Folge so für zwei Szenen am Ende?
Einfach nur um zu teasen, glaube ich.
Denn ich habe jetzt erwartet, da wir in Folge 2, 3 und 4 jeweils eine Schlacht am Ende hatten, dass wir diesmal eine Schlacht in Eastwatch haben und die gab's nicht. Also es war schon sehr verleitend.
Ja.
Oder mich hat es.
Der Titel hat es auf jeden Fall versprochen, weil es ja auch immer, also naja, ich kann mich jetzt nur an eine erinnern und das ist, wo war die große Schlacht im Norden nochmal?
Vor Winterfell oder was? Nee. Battle of the Bastards?
Nee. Noch weiter im Norden, wo die Wildlinge dann runtergekommen sind.
Das mit Stannis?
Nee, noch weiter. Wo die Armee der Toten zum ersten Mal auf die Wildlinge traf. Das war doch auch der Titel des Ortes.
Ich weiß nicht, wie diese Stadt hieß. Haben sie auch nochmal drüber gesprochen. Da, wo Jon dann das erste Mal auch herausfindet, dass er den einen mit valyrischem Stahl dann tötet.
Bei der Hand, oder wie sie das genannt haben?
Ja, bei der Fist of First Man irgendwo.
Nee, nicht bei der Faust der ersten Menschen. Ist auch egal.
Ja, aber dann haben wir den Ort Eastwatch fertig. Oder wollt ihr noch was dazu ergänzen? Ich hätte jetzt als Orte noch Winterfell und Old Town. Dann gehen wir
Old Town geht, glaube ich, schnell.
Ja, da
waren wir gedanklich ein paar Mal.
Ja, nochmal ganz anstrengender Fanservice, fand ich. Als wir Sam und Gilly in ihrem Zimmer sehen und lesen. Also Gilly zeigt uns, dass sie lesen gelernt hat und direkt da, wo sie uns vorlesen möchte, dass es tatsächlich urkundlich festgehalten ist, dass es Jon Schnee gibt. Nein, nicht nur das, er ist sogar auch noch ehelich und kein Bastard. Vorher müssen sie natürlich abbrechen, aber es war halt nochmal so ein fetter, leuchtender Zeigefinger auf R plus L gleich J.
Was wahrscheinlich und sogar darauf hindeuten würde, dass Jon in der Thronfolge vor Daenerys.
Genau, war. Auch steht auch auf meinem Zettel. Genau, damit hat er den höheren Anspruch auf den Thron, weil er damit der eheliche Sohn des Thronerben ist und sie ist nur die Schwester des Thronerben.
Ja.
Er hat den
dann geht sie wieder zurück natürlich und dann nochmal nach Meereen, was nochmal befreit werden muss.
Ja, oder sie müssen doch Targaryen-esk heiraten, aber ich möchte das nicht. Ja, auf jeden Fall, das hat mich wahnsinnig genervt. Also einmal fand ich es blöd, dass sie das überhaupt so gemacht haben und dann einfach noch ärgerlicher, dass es so diese Karotte war, die sie dann wieder wegziehen. Also dann zieht's doch bitte durch und lass Sam bemerken, was sie da vorliest, statt dann über die Kackhaufen zu schimpfen und das wieder wegzureißen. Weil damit hätten sie natürlich deine Frage aus einer vorherigen Podcast-Folge beantwortet. Du hast gesagt, wie sollen sie das denn jemals nachweisen? Nur weil Bran das in Vision sieht, wird ihm keiner glauben. Aber jetzt haben sie eine Urkunde in Alsas bei den Meistern gefunden, die beweist, dass wer Jon Schnees Eltern sind und dass er ehelich ist. Also das ist ja fast zu viel des Guten. Aber Jon nimmt dieses Buch weg und gibt es dem Baby und wahrscheinlich existiert dieses Schrift
nicht. Sein Buch, was er hat, gibt er dem Baby.
Achso, ich dachte, das
kann sein, dass sie es mit hat. Sie hat es ja vielleicht noch nicht ausgelesen, dass sie es mitnimmt.
Glaube ich schon. Also erstmal habe ich die Faszination von Gilly nicht verstanden für dieses Buch offensichtlich.
Vielleicht ist sie ähnlich interessiert wie ein gemeinsamer Freund von uns.
An Scheiße, ja.
daran Sachen in Statistiken festzuhalten. Zu katalogisieren.
Ja, und ja, war alles lächerlich. Da hast du vollkommen recht. Genauso unorganisch fand ich seine Frustration über die Maester. Er bringt über die Bücher weg und sie... Bran hat Nachricht schicken lassen, dass die Toten kommen. Und die besprechen halt, ob er nun wirklich der dreäugige Rabe ist oder nicht. Und...
machen sich lustig.
Ja, darüber machen sich eher lustig. Ja. Sie sagen halt, kann das jetzt, stimmt das jetzt, diese Nachricht? Erhebt sich da was im Norden oder stimmt es eben nicht? Und sie entscheiden sich ja dafür, dass es eben nicht stimmt, dass es eine Taktik von Daenerys ist, um halt die Armeen aus Westeros abzuziehen, in den Norden zu schicken und damit sie dann freie Bahn hat.
Das ist übrigens auch an mehreren Punkten vorgekommen, dass nochmal diese Fremdheit von Daenerys erwähnt wird, sowohl von den Maestern, die halt sie nicht ernst nehmen oder nicht auch nicht ernst nehmen wollen, und auch vor dessen Ableben sagt halt Randall Tully, ja, du bist nicht meine Königin, du hast nicht in Westeros gelebt, du kennst dieses Land nicht und deswegen kann ich dich nicht anerkennen. Also das
sagt ja sogar, sie sei nicht da geboren.
Was nicht stimmt, aber ja, das sagt er. Und Sam wird nicht erzählt, was mit seiner Familie passiert ist, was ein bisschen schade ist, weil er die ja sowieso nicht mochte. Also er würde das, ich glaube, gegen Dickon hatte er nichts, aber gegen seinen tyrannischen Vater. Vielleicht wäre er jetzt sonst nochmal beim Familiensitz vorbeigefahren, weil seine Mutter und seine Schwester mochte er ja gerne. Keine Ahnung. Jetzt geht er also mit Heartsbane zurück zur Mauer?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ich fand das...
Also er sagt, er kann da nichts mehr ausrichten in Alsace.
Aber er hat auch, ja...
Er hat jetzt eigentlich das gefunden, wonach er gesucht hat.
Was ist das? Was?
Naja, nach einer Möglichkeit zu kämpfen gegen die...
Aber das hat er ja schon vor 3 Folgen oder so gefunden.
Ja, er hat sich halt ja auch noch, aber auch mehr erhofft. Also er sagt ja auch zu den Maestern, durchkramt oder weist an, dass sie alle jetzt die Bibliothek durchkramen, dass... ja, dass dieser Brief für authentisch erklärt wird, dass dann halt die Armeen in den Norden geschickt werden. Das schafft er alles nicht.
Genau,
der hat sich ja vorher schon irgendwie nicht geschafft durchzusetzen. Und er merkt halt, das klappt halt einfach nicht, weil er nicht für ernst genommen wird. Und ja, dass die da halt ihr eigenes Süppchen kochen.
Nur was jetzt seine wirksamere Alternative ist, ist vollkommen unklar. Er sagt halt nur, ich habe es satt, über bessere Männer zu lesen als mich. Ich möchte jetzt ein besserer Mann werden. So, das aktiv. Unausgesprochene, wie auch immer. Aber er hat jetzt schon so viel Gutes erreicht in der Zeit. Er hat halt John einen Weg gezeigt. Und die Schriftrollen, da gibt's ja noch so viele Bücher. Und er sagt ja auch, da ist Wissen drin, was wir gebrauchen können. Deswegen müssen das im Grunde alle durchsuchen. Und dann muss er sich halt dran machen, das zu durchsuchen. Insofern habe ich seine Frustration wirklich nicht nachvollziehen können. Und dadurch ist der Spielort
Alsace,
ja, war auch vollkommen unnütz, weil diese Informationen, hatte ich ja schon mal erzählt, hatte er bereits. Dafür hätte er nicht nach Dings reisen müssen eigentlich. Er hätte sich nur an dieses Gespräch erinnern müssen. Und
das hätten sie ihn auch sonst irgendwie in der Bibliothek der Schwarzen Feste finden lassen können.
Oder auch aber diese Information Catspaw ist überhaupt nicht erwähnt worden. Das ist nur so eine Randnotiz gewesen für Leute, die das angehalten haben. Ja.
Vielleicht war es wichtig, dass er Heartsbane bekommt bei seinem Familiensitz. Denn er hat ja schon mal einen Wanderer getötet und dann ist er jetzt halt wieder ausgerüstet, um noch einen, keine Ahnung.
Oder John verliert sein Schwert hinter der Mauer, dann kommt passend Dings an mit einem neuen Schwert. Valyrisch.
Denn Gendry hat ja schon festgestellt, dass er für John keins schmieden muss.
Hat was Gutes gesagt?
Ja, er guckt auf sein Schwert und sagt, ich kann dir ja kein besseres machen.
Was übrigens dann die Anspielung darauf war, dass er halt eigentlich, oder was heißt Anspielung, nochmal der Rückschluss, er ist halt nicht als Schmied dazu gebrauchen, was ja Davos ihm zugedacht hatte. In Alsace finde ich dann so dämlich, was Sam dann macht. Er läuft dann durch die Bibliothek, scheint sich irgendwie wahllos irgendwie Sachen zu schnappen. Okay, bei den Büchern dachte ich mir, da weiß er vielleicht, was er braucht, was da wo steht, das nimmt er sich noch. Aber dann schnappt er sich auch irgendwelche Rollen von oben runter. Wozu? Also, das war irgendwie mega dämlich. Ich dachte irgendwie, hat er da jetzt was Bestimmtes mit vor? Will er es irgendwie vor den Schoß knallen oder so und sagen, hier, guck dir das jetzt an und finde heraus, was da drin steht zu dem weißen Mann daran. Aber nee, er nimmt das und haut dann damit ab.
Ja. Unverständlich.
Hatte erst noch gedacht, er lässt Gilly auch zurück, dass er die gar nicht mitnimmt.
Warum?
War dann überrascht, dass sie dann doch auch auf dem Wagen sitzt. Ja, und dass sie dann halt auch so unbehelligt da abhauen können, ist mir halt auch schleierhaft.
Warum wurde das eigentlich nie angesprochen in Alters, dass er mit Gilly und Kind da ist? Weil die Meester sind doch auch in Zölibat, oder? Ich glaube, die dürfen.
Zölibat, aber
keine Frauen.
Zu Anfang wird es auf jeden Fall besprochen und er macht das, glaube ich, irgendwie so zur Bedingung, dass das.
Ja, aber ich dachte irgendwie, dass er sie mitbringt, dass er irgendwas erzählt von wegen Küchenkraft oder irgendwie so ein Gedöns. Aber die leben ja ganz offensichtlich zusammen und dass das halt von den Meestern akzeptiert wird, fand ich irgendwie jetzt immer.
Ich habe das so verstanden, dass wenn man Meester ist, dann verliert man halt all das, Familie und.
So ein bisschen wie das Schwarz.
Ja, genau, richtig. Ja. Er ist ja noch kein Meister. Das ist ja,
aber er ist ja ein Mann in Schwarz. Also er durfte ja sowieso nicht. Und ich dachte halt, er bringt sie halt, als sie da angekommen sind, dachte ich halt, er bringt sie mit und man sieht dann vielleicht sie ab und zu mal auf den Gängen sich begegnen und was zuflüstern, aber die leben ja richtig als Familie zusammen und das fand ich dann
vielleicht ja, weil
seltsam, dass das da akzeptiert
wird. Dass sie da keine eigene Unterkunft bekommen würde, dass er deswegen sagt, sie ist dann bei mir. Und ich bin ja einmal in Schwarz, ich mache ja nichts weiter mit ihr. Sie lebt dann nur.
Ja, machen die überhaupt was miteinander? Das hatte ich mich so zwischenzeitlich gefragt tatsächlich. Ich glaube, es gab nur einen Kuss mal.
Da lief doch mal was, ne? Ich glaube schon. Ich meine, wir hätten doch, wir haben ihr erstes Mal doch gesehen.
Echt?
Ja.
Winterfell? Alsace war doof. So. Und dann können wir jetzt zu Winterfell übergehen, was auch doof ist.
Ja.
Alles doof.
Oh. Ja, wir haben Arya und Sansa und Arya und Littlefinger.
Ja, Arya erstmal in der Halle, wo sich dann jetzt die Nordmänner dann doch darüber echauffieren, dass er nicht mehr da ist. Was so, ja, warum?
Außerdem haben wir das bereits gehört. Warum erzählen die das nochmal einfach? Und es wird halt nochmal so angedeutet, ja, wir könnten uns auch jederzeit für dich entscheiden.
Das wäre ja viel besser.
Ja, wo sind die loyalen Nordmänner?
Ja, das verärgert dann Arya, dass Sansa da nichts zu sagt, dass sie ihren Bruder nicht verteidigt. Und ja, das ist schon mal so der erste Zwist, irgendwie, den wir dann da so mitkriegen.
Ja, und
Aryas Lösung ist, alle töten. Was auch total gaga ist. Ja. Und ja, auch dass Arya da total abgeht plötzlich. Total feindlich ist und sagt, ja, du hast dran gedacht, ich bin in deinem Mind.
Aber sie war ja schon immer ziemlich.
Die hatten keine herzliche Beziehung.
Ja, das auch. Aber ja. Arya war ja schon immer die Draufgängerin. Also sie war ja auch die schon als Kind gut kämpfen konnte. Sie hatte den Fechtunterricht gekriegt, weil sie das halt gerne wollte. Und ja, so von ihrem Wesen war sie ja schon immer so.
Ja, aber aufgrund von null Informationen. Wenn sie jetzt irgendwie mehr Informationen hätte, hier wird was geplant, du musst was dagegen tun, und dann hätte Sansa das nicht gemacht, dann hätte sie ihr den Vorwurf machen können, du willst es doch eigentlich, dass das passiert. Aber so da kam das aus dem Nichts für mich irgendwie. Ohne Erklärung, ja.
Und darauf folgend kommen ja die ganzen Szenen, wo sie Littlefinger verfolgt und wo es immer so aussieht, als würde er das nicht wissen, dass er verfolgt wird.
Schon beim ersten Mal.
Aber das war schon gleich zu Anfang klar.
Ja,
aber sie haben es ja erstmal so gefilmt. Ne? Immer wenn er offensichtlich hingeguckt hat, war sie weg.
Aber man konnte sie auch nicht übersehen. Also nicht übersehen. Sie hat sich da an so doofen Stellen platziert, wo ich dachte, ja.
Aber das Ganze gipfelt ja darin, dass sie dann sein Zimmer durchsucht und den Brief von Arya findet, den sie damals von Sansa findet, wo Cersei Sansa damals gezwungen hat, diesen Brief zu schreiben an Rob und Catelyn, und mit der Bitte oder sie angefleht hat, das Knie zu beugen vor Joffrey. Und ich verstehe einfach nicht, was der ganze Plan ist, denn was soll Arya denn daraus schließen? Weil das ist ja einfach, es macht keinen Sinn, dieser Brief. Also warum sollte er den verstecken und irgendjemand anderen geben wollen? Dieser Brief hat nur einen Sinn, um halt diese Schwestern-Unstimmigkeit zu vertiefen, und dafür musste sie ihn finden. Mhm. Aber er muss doch, also Littlefinger muss doch eigentlich wollen, dass diese Geschichte an sich kohärent ist, dass Arya denkt, dass er damit irgendwas vorhatte. Und das finde ich nicht einleuchtend. Weil sonst muss Arya doch auch durchschauen, dass das alles nur passiert ist, dass sie den rausholt, den liest und Saura auf Sansa ist. Aber das darf sie ja eben nicht denken, dann wäre sie ihm ja... Weißt du, was ich meine?
Nee. Weil Littlefinger will den ja vielleicht gerade verstecken, um halt eben
Sansa zu schützen. Also,
aber der ist doch sau alt, da war sie ein Kind und da war sie Gefangene in King's Landing. Das macht einfach keinen Sinn.
Nein, er möchte, dass Arya diesen Brief findet.
Richtig.
Ja? Da sind wir uns soweit einig.
Ja.
Genau. Und seine vorgegebene Geschichte ist, er will diesen Brief halt vernichten. Er fragt ja auch noch, ist das die einzige Kopie?
Ja.
Um angeblich Sansa zu schützen. Vor dieser...
Ach, das ist doch lächerlich.
So, und er ist ja auch auf Sansas Seite. Er ist ja auch so angekommen. Unterstützung für Sansa halt. Er spricht ja dann auch mit den Leuten aus dem Vale. Das beobachtet sie ja auch. Genau, insofern will er die beiden gegeneinander aufhetzen.
Ja, das ist klar, dass er das möchte. Den Teil habe ich auch verstanden. Ich habe bloß nicht verstanden, was die Geschichte ist, die er vorgibt, die es sein soll.
Sansa zu schützen vor dieser unangenehmen Sache.
Den Teil habe ich nicht verstanden, weil ich dachte, das Ganze funktioniert nur so, wie es tatsächlich stattgefunden hat. Dass er das Ganze glaubwürdig macht, dadurch, dass sie es findet und dass er das nicht gibt oder irgendwas. Aber ich habe halt nicht verstanden, welche Intentionen Arya ihm unterstellen soll. Und dachte, das ist irgendwie, ja, okay. Er möchte so tun, als würde... Aber das ist halt einfach so alt, deswegen finde ich das halt trotzdem noch total an den Haaren herbeigezogen.
Arya könnte ja jetzt Sansa dafür verantwortlich machen, dass ihre Mutter und ihr Bruder getötet wurden. Wenn sie das jetzt halt falsch versteht.
Weil sie nicht das Knie gebeugt haben.
Weil sie um Hilfe gerufen hat. Ich weiß nicht mehr, was in diesem
Brief. Nein, das ist der Brief, den sie schreiben musste, wo drin steht, hier, unser Vater hat gegen den König agiert und jetzt ist der rechtmäßige König Joffrey und die behandeln mich hier total gut und ihr müsst das Knie beugen vor ihm.
Ja. So ungefähr steht das da wohl drin.
Und aus damaliger Sicht hätte wahrscheinlich Arya auch gesagt, dass das so richtig ist, wie das da steht.
Genau, aber das ist jetzt ja diverse Staffeln her.
Ja, aber sie hat ja Sansa das letzte Mal gesehen vor diversen Staffeln.
Ja, aber sie haben ja beide festgestellt bei ihrer Reunion, dass da ja viel Wasser den Bach runtergegangen ist. Und dass sie beide wahrscheinlich...
Ja, ihr geliebter Joffrey ist tot und sie musste halt irgendwie neu gucken, weil sie dafür verantwortlich gemacht wurde, was sie aber gar nicht war.
Haben die nicht sogar über den Tod von Joffrey connected, als sie sich da kurz unterhalten?
Ja. Hätte sich gewünscht, sie hätte es gemacht.
Ja.
Und Sansa hätte sich das auch gewünscht. Aber das kann sie auch als Lüge enttarnen. Ich weiß nicht, was Arya nun glaubt innerhalb der Serie. Ich finde es wahnsinnig unglaubwürdig, tatsächlich, wenn Arya darauf reinfällt.
Genau, das ist nämlich viel eher, was ich finde, dass sie das genauso durchschauen sollte.
Ja. Weil sie einfach dazu zu ausgewuft ist.
Ja.
Aber sie haben sie jetzt in dieser Folge so hitzköpfig gezeigt, dass ich mir vorstellen kann, dass sie jetzt wollen, dass Littlefingers Plan erstmal aufgeht.
Da ist ja eigentlich aber auch nur wieder, sie müsste sich einmal nur mit Bran unterhalten.
Ja, das habe ich mir im Gespräch mit Bran unterstrichen.
Und dann wäre ja alles klar.
Ja,
allerdings ist natürlich auch so... vielleicht die Dinge müssen passieren, damit sie so enden, wie sie enden sollen. Vielleicht hält sich ja Bran ja auch einfach mit gewissen Dingen auf sich zurück. Er könnte ja die ganze Zeit eigentlich sagen, so, die Nordarmee ist jetzt da und die sind da und ich schicke die ganze Zeit Raben und sage, ihr müsst euch so und so verhalten.
Er nutzt das nur als Pornosender und guckt sich Vergewaltigungen an.
Ja, okay. Hängt ständig in den Hurenhäusern rum. Er hat sein eigenes Hurennetzwerk.
Genau.
Ich möchte auch, dass das ein Hashtag wird, Hurennetzwerk.
Sie könnten es nur noch für mich retten, wenn sie so mit Littlefinger rausschreiben, indem Arya nämlich Littlefinger tötet, weil sie es sofort durchschaut und sieht, du hast es hier versucht, uns gegeneinander aufzuhetzen, dafür töte ich dich. Nächste Folge, übernächste Folge, wie auch immer.
Und nimmt sein Gesicht und macht dann noch irgendwas als er.
Keine Ahnung. Oder tötet ihn mit einem falschen Gesicht, ist auch vollkommen egal. Nur so könnten sie es retten.
Aber vielleicht könnte sie mit seinem Gesicht noch was anfallen.
Ist doch egal. Jetzt hör doch auf, über irgendwelche Gesichter zu reden, sondern erst
mal... Annika möchte Gesichter nun.
Ja. Inzest und dann Inzest mit Littlefingers Schwester begehen. Mit dem Gesicht von Littlefinger.
Gesichterfarben.
Ja. Nein, doch nicht. Nur so könnten sie es retten. Wenn da jetzt ein künstlicher Konflikt erzeugt wird zwischen den beiden...
Den haben sie doch schon. Also das war jetzt schon anstrengend.
Ja, genau. Und wenn das weitergeht, wird es nur noch schlimmer einfach.
Wir haben übrigens noch eine Sache nicht besprochen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil wir im Ort schon weg sind. Was ist denn deiner Meinung nach Cerseis List gegen Daenerys? Weil die auch gesagt, wir müssen sie jetzt so aus dem Spiel schmeißen, wie Vater es getan hätte. Weil mit Armeen kommen wir ja nicht gegen sie an. Also, wir laden sie ein und vergiften sie. Cersei und Jaime. Jaime sagt, Daenerys möchte eine Waffenruhe und wir müssen uns anscheinend gemeinsam um das Problem im Norden kümmern. Und Cersei sagt, ja, bringen sie mal her. Wir müssen jetzt mit List gegen sie agieren.
Echt? Okay. Dann habe ich keinen konkreten Plan dahinter vermutet, sondern einfach mit Waffen geht's nicht.
Hat sie mit Qyburn da schon was ausgetüftelt?
Ja.
Ich denke, es wird wieder relativ überraschend werden, weil sie haben uns nie so richtig gezeigt, was Cersei eigentlich plant. Und also ich fand es immer recht überraschend, was dann passiert, auch aus der Richtung.
Mehr Skorpione, sage ich.
Ja, haben sie ja Zeit, die zu bauen. Und es vergeht ja sehr viel Zeit nun mal noch wieder.
Ja, das wird irgendwie auch was von Jahren wieder erzählt irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr.
Zwischen den Staffeln?
Nee.
Oder zwischen einzelnen Folgen?
Nein, irgendjemand sagt, das ist Jahre her. Und ich denke, hey, das war doch die vorletzte Staffel. Ich glaube, Sam sagt da irgend sowas. Ich bin mir aber nicht sicher.
Na, ich dachte, das war irgendwas zwischen Tyrion und,
vielleicht,
und Jaime oder so.
Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht.
Es wird irgendwo.
An einer Stelle wird irgendwo gesagt, dass eine sehr lange Zeit vergangen ist zwischen dem, was da.
Zwischen einem Ereignis, das wir gesehen haben. Ah, als Bran, die Maester über Bran diskutieren. Und ich glaube, da wird gesagt, ne, er hat mehrere Jahre hinter der Mauer überlebt.
Genau, ja.
Und da dachte ich mir, das erschien mir wie Wochen vielleicht maximal und nicht mehrere Jahre hinter der Mauer überlebt.
Vielleicht natürlich aber auch Sam da einfach nur ein bisschen...
Aber der Schauspieler hat eine ganze Staffel ausgesetzt und wenn die vorher schon rübergemacht haben, dann war er Jahre hinter der Mauer.
Ja, ich glaube, wir hatten ihn gesehen, wie er hinter der Mauer verschwindet und dann hat er eine Staffel ausgesetzt und dann haben wir ihn eine Staffel später wieder gesehen.
Und dann kommt das hin.
Wieso?
Könnte wie Zeit ist wir wissen nicht, wie viel Zeit in der Stadt
ist. Ja, das stimmt. Aber allein mit den ganzen Reisen, da sind wir fliegen die Jahre vorbei.
Ja. Was ich auf jeden Fall gut an der Folge fand, war Drogon. Der war wirklich, jetzt nochmal, wir haben es ja aus quasi Johns Perspektive gesehen, wie der Drache sich auch... Achso, wir haben noch ganz viele nicht besprochen. Zum Beispiel... Nein, erstmal das Erste. Und zwar, Drogon war sehr gut gemacht. Ich fand, das sah gut aus und auch, wie er sich so irrational verhält. Also irrational, also so, dachte, der hätte jetzt alles passieren können. Ihn fressen können. Daenerys hatte ihn ja auch nicht richtig unter Kontrolle, denn sie hat ihn ja nicht hingesteuert, sondern er ist von sich aus im, wie so eine Katze, so geduckt und Angriffs, überhaupt hat er sich sehr wie eine Katze verhalten, aber naja. Redet ruhig.
Nein, der Drache war gut.
Genau, der Drache war gut, dann war gut Jorahs Outfit. Der hat endlich mal sein olles Hemd weggelassen und hat auch die Nachricht erhalten, schwarz ist jetzt das Neue, die neue Modefarbe. Er hat nämlich auch so eine coole schwarze Rüstung und so einen schwarzen Umhang und sah cool aus.
Ich hab die Rüstung nicht richtig wahrgenommen. Ich habe immer ihn bloß mit dem Umhang gesehen, der da irgendwie blöd rumhing.
Er hat eine coole Rüstung, auch in dunkel gehalten, dunkelbraun, sehr dunkelbraun. Auf jeden Fall auch eine neue, hat er sich besorgt.
Hat er auch seine alte nur lackiert?
Kunsthaar. Aus der Sprühdose. ich fand ihn leider auch ein bisschen creepy, als er ihre Hand küsst und sie umarmt. Da dachte ich so, na gut. Dann habt ihr es auch bemerkt, Danny lächzt John an.
Ja, leider. Ja, leider. Als recht. Er den Drachen streichelt, ist sie so schon...
Da und als er sagt, dass John auch mit rüber geht, ja. Dass dann so... Du auch, du gehst weg. Und da dachte ich so, ja, jetzt packen sie aber alle Geschütze aus.
Aber vielleicht fährt sie das wieder zurück, wenn sie hört, dass es ihr Neffe ist, der den größeren Anspruch auf den Thron hat.
Ja, tötet sie ihn.
Ja. Ja, da fand ich aber auch nochmal in der Szene ganz, ganz cool eigentlich, wo er sagt, er geht jetzt auch und sie sagt, du bist, ich lass dich vielleicht gar nicht gehen hier. Ja. Und er sagt, ich gehe einfach, weil ich bin auch König und ja, ich bin hierher gekommen im Vertrauen auf dich und jetzt lass mich halt auch gehen im Vertrauen auf mich.
Mhm. Dann fand ich auch Davos insgesamt ziemlich gut. Der hatte auf jeden Fall die besten Sprüche. Sei es das mit dem Bootrudern ist halt ein blödes, ist halt ein blöder Wink. Aber auch mein Vater sagte immer, eine Minute, lieber eine Minute ein Feigling sein als tot. Und das hab ich verstanden. Hört doch nicht auf mich, nur weil ich hier lange lebe. Und das mit den Krabben war auch witzig. Insofern, er hatte die besten Sprüche.
Ich fand es in der deutschen
Eine Minute Feigling, das habe ich nicht verstanden.
Er rät ihnen halt dazu, lieber feige zu sein und nicht in den Norden zu gehen. Und sie sagen halt, ja.
Und das sagt er über sich. Er ist lieber eine Minute lang Feigling
als tot. Ja.
Zu wem?
Das sagt er, glaube ich, wenn sie da an dem Tisch sitzen noch, oder?
Ich glaube, in der Höhle.
Ja, oder wie auch immer, dass er halt klar macht, er geht nicht mit.
Zu gebrauchen ist. Ja, genau. Das macht er mehrmals. Und am Tisch sagt das auch nochmal richtig. In Eastwatch.
Okay.
Hm. Und sie schlagen halt runter sein, und geht aber nicht mit rüber.
Genau. Und sie schlagen halt seinen Rat aus. Und er sagt, hört doch nicht auf mich, nur weil ich ein langes Leben geführt habe. Was soll ich da schon wissen? Weil sie halt so jung sind.
In der deutschen Übersetzung etwas anstrengend, die Schimpfworte, das hörte sich irgendwie nicht so echt an. Es kam dauernd, also an mehreren, er sagte gefickt, wir sind gefickt oder irgendwas ist verfickt. Also es kam an zwei Stellen und sowas haben sie vorher noch nie gemacht und es war auch so ein bisschen so, okay.
Ja, und Tyrion fragte, was machen wir, wenn wir erwischt werden? Und sagte ja, dann sind wir gefickt.
Und kurz danach kommt noch sowas.
Bei Gendry sagt er auch noch was mit... Verfickt oder gefickt.
Aber im Englischen sagt er sowas häufig so, gefuckt.
Ja, das, in Englisch ist es auch irgendwie echter, aber in Deutsch weiß ich nicht.
Ja.
Er hat vorher nicht so eine Sprache an den Tag gelegt. Also es passt zu seinem Charakter, weil er halt auch eben kein Edelmann ist und ja als Schmuggler wahrscheinlich da auch eher rauere Gesellschaft hatte. Aber das haben wir halt so vorher nie gesehen. Und daher war das dann, es war ein bisschen deplatziert tatsächlich, ja.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Du hast gesagt, die ganzen Gutes guten erwähnt. Sachen.
Ja, wo ich recht hatte.
Nein, du hast gerade, der Drache hat dir gefallen und die Rüstung. Das war das, was noch wichtig war.
Ich fand übrigens nicht so, dass Daenerys John anlächzt, jetzt im Sinne von, oh, ist der geil, sondern mir kam es tatsächlich eher als Respekt und Bewunderung vor, aber nicht als so, dieser kleine John.
Also, es hätte nur noch deutlicher sein können, wenn sie vom Drachen gerutscht wäre. Die Schnecke gemacht hätte.
Ja, also sie ist halt beeindruckt davon, weil sie das wahrscheinlich auch noch nie vorher gesehen hat, dass da jemand anders mit ihrem Drachen anbeißt, beziehungsweise dass der Drache auf ihn anders so zugeht.
Ja, weil Tyrion alleine war, als er die Drachen befreit hat.
Ja, John und Daenerys haben sich beide...
Du freust dich immer noch über deinen eigenen Spruch.
Ja, ich habe noch einen. Ich habe gerade einen vorbereitet. John und Daenerys haben sich halt beide eingenässt. Aus unterschiedlichen Gründen. So, das war's.
Podcast fertig.
In der Szene dachte ich übrigens, wenn die stehen ja beide relativ nah an der Klippe. Und ich dachte mir so, wenn dieser Drache abhebt, das sah ja sehr leicht aus, wie er aufsteigt. Aber müsste das nicht eigentlich so ein bisschen wie so ein Helikopter sein? Voll weggesteuert.
Vor allem mit dem Mantel von John.
Ja, voll die Klippen runter. Aber dem sind noch nicht mal die Haare geflogen. Also, das fand ich dann doch wieder, das fand ich sehr unglaubwürdig. Weil der Drache springt ja auch nicht irgendwie ab mit Anlauf oder so, sondern der wirklich nur durch einen Flügelschlag hebt er ab.
Ja. Wir sehen übrigens auch nicht die Verletzung von Drogon. Ne?
Nee, scheint das irgendwie nicht so das Thema zu sein.
Und Jamie sagt, glaube ich, auch sowas im Sinne davon, die Pfeile nicht, bringen nichts.
Ist nicht zu töten, weil er hat Bolzen verschossen, die so groß waren wie Cersei und der lebt immer noch.
Die Vorstellung ist aber witzig, so fliegende Cerseis. Könnt sie einfach so anmalen.
Was ist denn?
Jeder Bolzen ist eine fliegende Cersei. Das, wenn dann die Drachen vom Himmel geholt wurden, dann war es Cersei.
Hm. Die ganzen Sachen mit Tyrion haben mir alle nicht gefallen. Auch die, dass er da rumgeheult hat in der Höhle, fand ich nicht so gut. So, denkst du, ich wollte ein Zwerg sein? Das fand ich irgendwie nicht überzeugend, weil das auch überhaupt nicht Jamies Punkt ist. Jamie ist nie darauf rumgeritten, dass er kleinwüchsig ist. Das ist Cerseis Ding.
Mhm.
Sondern die haben sich immer sehr viel Respekt behandelt.
Ja, aber er wollte rechtfertigen, warum er seinen Vater getötet hat. Aber ich fand es auch nicht schön, die Szene.
Ja.
Aber um Vater ging es ja eigentlich gar nicht.
Ich dachte dann, wenn die das Skript rausgeben, schreiben die dann an den Rand, sorry, Peter. Jetzt musst du wieder weinen. Aufgrund deiner Größe.
Was meinst du, Achim?
Tyrion hat sich doch für zwei Sachen entschuldigt. Oder nicht entschuldigt. Einmal für, oder gedacht, was ihm übel genommen wird von Jamie. Einmal, dass er den Vater getötet hat und was war es?
Dass er ein Zwerg ist.
Nee.
Ich glaube, das war es.
Das war ja das... Nein, vielleicht war es auch gar
nicht. Mutter getötet hat. Mutter und Vater hat er getötet.
Nein, das wirft ihm ja Jamie auch nicht vor.
Jamie wirft ihm überhaupt nichts vor, nur dass er sich für die falsche Seite entschieden hat, glaube ich, gegen die Familie. Vielleicht.
Aber Jamie muss ja auch verstehen, dass Tyrion Cersei nicht unterstützen kann.
Ja.
Also kann er ihm eigentlich nichts vorwerfen.
Ja. Aber deswegen wundert es mich, warum er dann rumheult, denkst du, ich wollte ein Zwerg sein.
Ja, das war nicht schön, die Szene.
Wie fandet ihr die Folge?
Bisher die schwächste in dieser Staffel.
Ja, eindeutig.
Fand ich gar nicht so sehr. Also es sind viele Sachen, die irgendwie schwer zu erklären sind. Trotzdem hat es halt... Ja, es war ja bislang immer nur die Theorie, einmal schon angedeutet, dadurch die Vision von Bran, dass halt eben John... der ein Targaryen ist, was sie jetzt halt nochmal ganz stark untermauert haben. Ja, sie hätten es einfach jetzt auch mal festsagen können, dass es so ist, aber ja, dann sind sie halt ganz stark da. Vielleicht erzählen sie uns am Ende auch noch, dass es doch nicht ist, weil es die ganze Zeit irgendwer anders war, von dem sie da reden, aber ja.
Mhm.
Ist halt nochmal untermauert.
Ja, aber warum dann echt noch weiter rumspielen? Dann hätte sie den letzten Satz auch noch vorgelesen aus dem Buch und dann sagt Sam, ach ja, Fun Fact, das Buch nehmen wir auch noch mit. Keine Ahnung, das fand ich einfach echt nur anstrengend. Ich mochte bisher alle Folgen dieser Staffel. Ich mochte auch die Einführungsfolge, wo noch nicht so viel los war, sondern erstmal gezeigt wird, wo alle sich befinden. Und dann sind jeder nachfolgenden Folge viel passiert. Wir hatten immer eine Schlacht und es wurden schon Pläne gemacht und wieder verworfen. Das hat mir immer gut gefallen und diese Folge war für mich ein Filler. Es war zu viel Fanservice, es war irgendwie zu viel Unwichtiges und hat nicht so viel Spaß gemacht wie sonst.
Ich fand die Folge ungewöhnlich hektisch, weil Charaktere sich zu Orten hinbewegt haben, wieder zurück und weiter. Und diese... Ich habe das Gefühl, sie wollen das irgendwie relativ schnell beenden, weil sie jetzt halt auch so einen Countdown quasi laufen haben. Noch 6 Folgen, noch 5 Folgen. Und das Material dafür aber zu umfangreich ist. Und jetzt versuchen sie durch Sachen, durch Dinge, die sehr gelegen kommen, das zusammen zu komprimieren einfach. Das versuchen ja jetzt auch immer mehr Leute los wegzuschreiben. Und diese 7-Samurai-Geschichte finde ich... Also Jorah...
Ich glaube, sie werden das nicht so groß machen.
Das wird die ganze nächste Folge sein. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das denke ich auch.
Da werden die viel miteinander reden auf dem Weg. Und da müssen alle nochmal ihre Informationen loswerden. Besonders die, die sterben. Die werden nochmal alle weise Ratschläge denen, die überleben, geben. Und dann sehen wir, wie mächtig die Armee des
Weißen Königs ist. Aber das haben wir doch eben schon gesehen.
Also ich glaube, dass da gar nicht so viel geredet wird. Also bestimmt, ja, die sterben müssen vorher sich einmal ausplaudern. Und wir werden wahrscheinlich auch erfahren, was da Thoros von Myr und Beric Dondarrion eigentlich vorhaben. Was die da nun im Norden wollen, weil das wissen wir noch überhaupt nicht.
Ich glaube, die sind ja wegen dieser Vision, oder?
Ja, müssen da hin, das wissen sie, aber warum auch immer, ist halt irgendwie nicht klar. Also die wollen sich scheinbar allein dieser Armee stellen. Weil was haben sie sonst vor? Also sie wussten ja, dass da eine Armee auf Ostbach zuzieht und warum wollen sie jetzt? Sie sind dann offenbar nach Ostbach gegangen, wurden da festgesetzt und jetzt wollen sie halt weiter. Warum? Ist halt irgendwie nicht klar.
Das in der Zelle hat mich übrigens wahnsinnig an Herr der Ringe erinnert. Dieses, wir kommen zusammen, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, das sagt ja auch irgendwie Thoros, sagt ja, wir haben alle ein gemeinsames Ziel und jetzt müssen wir unsere Kräfte zusammentun. Ich bin Gandalf, du bist Klein und deswegen,
Wo ist der Zwerg? Wo ist der Zwerg? Oh. Na gut, wir sind ja auch nur 7. Ja, da fand ich dann nämlich auch den Ausmarsch aus dem Tor heraus. Dann dachte ich mir auch so, ja, das ist jetzt irgendwie so... Erstens, dass sie wieder in so einer Formation gehen. Das ist ja eigentlich also die Sache von Walking Dead gewesen.
Sie hätten sich noch mehr zunicken müssen.
Was ja aber auch ist. Auch das Zunicken ist ja auch. John steht vorne,
das stimmt, richtig.
Guckt nach hinten, dann drehen sich die nächsten beiden um. Das sind, glaube ich, Tormund und dann weiß ich schon gar nicht mehr. Die gucken ja auch immer so nach hinten durch und... nicken sich nicht zu, aber es ist halt so dieses, ja. Und jetzt gehen wir auch zusammen los. Und erst wenn John losgeht, gehen die anderen auch los. Und schaut das mal einer von hinten so, was stehen wir jetzt hier noch? Ne? Wir müssen uns durch und los.
Hüpf dich mal ein bisschen.
Und einer in den Tunnel furzen und die anderen, oh! Rennen raus. Hätten sie nochmal Comic Relief und sagt John mit, sorry, Alter.
Hebt die auf für die weißen Mandeln.
Was mich gestört hat, ist, dass keiner eine Mütze trug. Über den Kopf verliert man am meisten Wärme.
Das ist so eine schöne Pelzmütze mit so Ohren dran.
Ja.
Also sie haben ja alle eine schöne Haarpracht. Ja, die Ohren würden mega schnell abfrieren, in der Tat. Ja, es ist vielleicht knapp unter 0. Bei minus 5 Grad.
Gab es nicht mal so Sachen wie hinter der Mauer frieren dir, wenn du deinen Penis rausholst, um zu pinkeln, friert dir der Penis ab?
Ja.
Oder deine Finger frieren dir ab? Naja.
Ja, es war mal so, ja.
Hätten sie mal alle schöne mit so Bärenmützen zeigen können.
Ja, so
in alle Zeiten. Und sie gehen ja auch in den Nebel hinaus. Also das ist ja auch sowas. Mhm. Ja, merkwürdig.
Ich glaube, wir sehen dann auch so Shots wie bei Herr der Ringe, wo sie so über dann Berge, Gletscher wandern. Also dieser klassische Hubschrauber-Helikopter-Shot, wo sie da hintereinander gehen, um zu zeigen, sie sind eine Weile gegangen. Und deswegen
das sind sie woanders. Das hat man ja schon immer, als die Raben geflogen sind. Da dachte ich ja auch so, wie weit ist das hier jetzt weg? Man kann es halt überhaupt nicht bestimmen, weil sie dann immer wieder umgeschwenkt haben. Scheinbar ist ja auch Bran immer von Rabe zu Rabe.
Ich glaube, es soll zeigen, dass er alle gleichzeitig kontrollieren kann. Oder keine Ahnung.
Genau, das war ja irgendwie, genau. Das hat man immer die Augen weiß aufgehen sehen. Und dann sind sie auch alle zusammen mit einmal losgefahren. Ich hatte im ersten gesagt, in 5 Sekunden. Im nächsten in 4,9, in 4,8, in 4,7. So ist er da durchgegangen und dann haben sie runtergezählt und sind dann zusammen losgeflogen.
Was ich witzig fand, war, dass Bran die Raben nutzt, um dann dahin zu fliegen von Winterfell aus und dann sagt, holt die Raben. Und dann, ach, verdammt! Ja, genau. Idiot!
Ja, aber das waren freie Raben, die er losgeschickt hat, die saßen im Baum. Das waren wahrscheinlich
Enten. Wo sind die Tauben?
Was haben wir noch? Ratten? Enten! Genau, wir haben Enten!
Ein Briefentensystem
Ein Briefentensystem. Es dauert wahnsinnig lange. Die Hurenlöffel. Genau, deswegen all das, was wir gerade die letzten 10 Minuten gesagt haben, deswegen fühlt sich das irgendwie unorganisch und nicht so an wie der Rest von Game of Thrones tatsächlich. Es fühlt sich...
Was jetzt? Diese Folge oder?
Bislang. Und diese Folge ist massiv. Also das ist noch extremer mit den Zeit- und Ortssprüngen. Ja, dass man gar keine Übersicht, ich habe gar keine Übersicht mehr, was, wo, wann passiert eigentlich.
Ja, aber ich eigentlich finde, dass sie das ganz gut gemacht haben. Man muss so ein bisschen aufpassen, wie viel Zeit wohl vergangen sein könnte. Aber sie sagen es ja nie so ganz konkret, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Das können halt in einzelnen Fällen Wochen gewesen sein oder auch nur ein paar Stunden.
Die Lords sitzen auf jeden Fall immer noch in Winterfell in dieser Kammer. Ja, und genau. Sind bereit, Tagen. Jederzeit zu tagen. Ja. Was haben wir heute auf dem Programm? Wir sind immer noch unzufrieden, dass der König des Nordens weg ist.
Wegnehmende Kalenderblätter. Jedes Mal, wenn eine Überblende kommt.
Da müsste ja ungefähr 3 Monate vergangen sein eigentlich. Mindestens. Seit John weg ist und da jetzt wieder ankommt. Und ja auch nicht in Winterfell ankommt, sondern in Ostbacht.
Und
also, was aber an der gleichen Küste liegt.
Zwischen dem Sex von Jaime, was er dann auch das erste Mal wieder war, vermutlich.
Ja, das, was wir
gesehen müsste ja jetzt auch einen Monat irgendwie vergangen sein. Sonst merkt
man, er war ja zwischendurch mit dem Heer unterwegs. Ah. Eventuell über Casterly Rock zum nach Rosengarten.
Hm.
Was sie uns ja auch nicht direkt zeigen.
Aber demnächst können wir es an Cerseis wachsender Kugel sehen. Eventuell. Sollte sie denn schwanger sein? Wir wissen bloß, sie wird es nicht lebendig gebären.
Wenn diese Prophezeiung. Ja, genau.
Noch so einen kurzen zeitlichen Einschub haben sie auch gegeben, als Daenerys wieder ankommt und Jon sagt: Du warst ja gar nicht so lange weg.
Okay, ja.
Also, Drachen sind dann halt vielleicht ein bisschen schneller.
Was mich auch noch gewundert hat, so nach und nach kommt die Erinnerung an die Folge zurück, ist, dass keiner von den Samurai da hier Waffen hat aus dem Material, was sie aus Drachen las.
Das wissen wir nicht.
Die haben ihre scheiß normalen Waffen. Der eine hat seinen Hammer dabei. Was wollen sie mit den noch Drachenglas-Splitter reinmachen? Ja. Das, was sie genau brauchen.
Haben die also, das nicht gemacht?
Da fand ich viel merkwürdiger. Wir haben gesehen, dass sie 2 Boote vollgeladen haben. Und wenn auf den 2 Booten alle Waffen sind, dann reicht das auf jeden Fall nicht. Weil John sagt ja selber schon, wir haben eine riesige Armee und wir brauchen mehr als 10.000 Leute. Das heißt, wenn sie mehr als 10.000 Leute brauchen, ist die gegnerische Armee schon mal größer als 10.000. Aber sie haben vielleicht Waffen scheinbar gerade, um vielleicht 5.000 auszustatten.
Wir hatten auch nicht in den beiden Booten irgendwie.
Ja. Vielleicht muss man das ja nur sehr ökonomisch einsetzen. Du machst ein normales Schwert und machst an die Spitze Drachenglas und damit musst du halt zustechen.
Haben sie uns das aber nicht so gezeigt, dass als Sam den weißen Wanderer erstochen hat, dass diese Klinge verschwunden ist?
Das kann sein.
Ich meine, das war so. Ich glaube, im Buch ist es nicht so, dass er sie dabei hält, aber ich glaube, gezeigt haben sie uns, dass...
Ich glaube, er lässt sie liegen,
die Waffe, genau. Ja. Ah, das ist so dumm.
Okay. Dass er sie nicht mehr. Ja, es kann sein.
Sie wird irgendwie heiß?
Oder sie auf jeden Fall nicht mehr.
Aber sie haben sehr wenig valyrische Schwerter sind noch im Umlauf. Damit kann man die töten. Dann haben sie jetzt abgebaute Drachenglas, wo vielleicht die Spitze reichen würde.
Dann könnte man sehen, wie sie das an die Schwerter heften.
Viele mit Gaffer. Kein Wörl macht Gaffer.
Sie haben Blasrohre. Ja. Mit kleinen Mini-Drachen.
Und mit Drachenfeuer.
Ja, Feuer allgemein, aber auch.
Ja, aber Drachenfeuer ist cooleres Feuer.
Ja. Vielleicht geht Feuer auch in der Nähe aus.
Feuer allgemein.
Also ist
die verbrennen halt nicht so schnell und laufen wahrscheinlich noch.
Beric Dondarrion auch gut ausgerüstet, weil der sein Schwert anzünden kann.
Ja, das sehen
und
wir
John hat valyrischen Stahl. Und die anderen haben die Arschkarte.
Hätten wir nicht was aus der Höhle mitnehmen sollen. Naja. Ich weiß auch nicht, wie das geschmiedet werden soll. Man muss das ja dann so in Stücken rausbrechen, die dann in so ein Heft gepackt werden. Aber das kann es ja nicht schmelzen.
Vielleicht heißt das nur Glas, weil es schön spiegelt, aber
Glas
ist nicht
würde
Glas.
Man auch schmelzen können.
Aber es ist ja Obsidian, dachte ich.
Ja,
gut.
Das wird für Obsidian gesprochen, ja.
Auch dafür hätten wir Gendry gebrauchen können, wenn das mal erzählt, was man damit machen kann.
Aber das wäre total dumm, wenn die jetzt nicht jeder eine Waffe hat, die sie benutzen können.
Ja,
vor allem, weil
spannend.
John das ja weiß. Ich glaube, das haben sie uns bloß wieder nicht erzählt.
Ich habe da das nicht gesehen.
Ich glaube, sie haben
es uns
nur wieder
nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass man es in der Vorschau gesehen hat. Okay.
Ich habe auch nichts mehr zu sagen.
Ja, das ist gut.